Herzlich willkommen UFC und MMA-Fans hier bei der 8. Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Ich bin wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch da.
Servus.
Und mit dem Remo von MMA Inside.
Moin.
Gestern fand die UFC Fight Night in London statt. Heute reden wir mal ein bisschen darüber, schauen, was es sonst noch zu bereden gibt. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Kampf der Maincard an, oder?
Ja, sollen wir nicht mal kurz auch durch die Prelims? Das war ja durchaus auch ganz interessant, teilweise, ne?
Können wir gern. Also mir fällt da auf jeden Fall die Submission ein.
Mhm. Ja, zwei Submissions, die hier interessant sind, ne, in den Prelims.
Also die eine war natürlich besonders speziell, 4 Minuten 59.
Genau, also wir hatten zwei Rekorde, was die Latest Stoppage angeht in der dritten Runde, ne? 4,59 in der dritten Runde. Ja. Von dreiründigen Kämpfen. Ich habe lustigerweise in der letzten Episode von meinem Podcast die Wikipedia-Liste von den UFC-Rekorden mal angeschaut. Und eine Kategorie sind auch Latest Stoppage und sowas. Und natürlich sind da, ich glaube, Demetrius Johnson hält den Rekord in einem 5-Runder und ist auch 4,59. Aber in dreiründigen Kämpfen gab es, glaube ich, keine Finishes vorher, die 4,59 hatten. Und die wurden jetzt aufgestellt, einmal die Submission, Latest Submission, und dann im Sobota-Kampf Latest Stoppage. Mhm. Beide mit 4,59 in der letzten Runde. Ja, und diese Submission war von diesem Schotten, wie hieß er noch?
Paul Craig?
Ja, genau. Und der war ja Underdog in dem Kampf, ne?
Ja. Obwohl ich sagen muss. Ja, bitte.
Hat ihn auch verloren bis dahin.
Obwohl ich sagen muss, dass wenn ich an die Prelims denke, kommt mir als erstes der K.O. in den Kopf von Danny Roberts. Wie er den Oliver Engkamp, ich glaube, der war Schwede, kann das sein? Da ausnockt, da droppt. Stimmt. Und der in sich zusammenklappt wie so ein Kartenhaus.
Genau, also, ja, toll.
Also, das war echt ein übler Treffer. Ja. Mhm. Das war wirklich ein Hammerschlag. Ja.
Richtig. Und dann hatten wir noch diese ganz schnelle Submission da auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute war der Kampf, nicht länger.
Ja.
Da hat er, ach Gott, welcher war denn das?
Guillotine-Choke, ja, stimmt. Genau. Das stimmt. Dann, Danny Henry, ja, nach 40 Sekunden in der ersten Runde, ja.
Ja, da hat er ihn dann mit dem Choke die ganze Zeit durchs Oktagon getrieben.
Ja, das stimmt. Da hat er zwei, dreimal hat das schon angesetzt gehabt, da konnte er sich aber noch rauswinden, so halbwegs. Ne?
Und dann hatte er ihn auch nur so halb fixiert und hat es aber geschafft, ihn dann wirklich auch bewusstlos zu choken.
Ja, ne? Der war völlig weg. Ja.
Genau, ja. Ja, das waren die Prelims, ne? Und ansonsten stand da jetzt nichts. Was war der Bird-Kampf? Das war ja das Submission. Erste Runde. Erinnere ich mich gar nicht so richtig dran. Ach doch. Ja.
Ja, aber wenn man natürlich von den Prelims spricht, muss man natürlich auch über deutsche Beteiligung sprechen, ne? Die ja dann doch nicht stattfand.
Ja, leider.
Das stimmt. Nasrat Haqparast, wegen einer Augenentzündung hat er scheinbar keine Freigabe vom UFC-Arzt bekommen. Auf MMA Fighting habe ich gelesen, zumindest auf Twitter, dass er scheinbar ein pinkes Auge hatte.
Ja.
Blöd. Ärgerlich.
Somit kurz vor der Veranstaltung von der Card genommen, ne?
Ärgerlich, also, ja. Also wirklich, ja, unmittelbar davor eigentlich. Also schade, ich hatte mich drauf gefreut. Ich hatte mich auf einen guten Kampf von ihm gefreut. Wäre mir eigentlich auch schon sicher gewesen,
da war das ja ohnehin schon ein Ersatzgegner, ne? Sein ursprünglicher Gegner war ja schon gar nicht mehr dabei.
Ja, ich habe mich auch, das war so mein Highlight von der Karte. Mehr auch als der Sobota-Kampf, weil Nasrat, ist erstmal sehr jung noch, 22.
Ja.
Und hat ein beeindruckendes Resümee jetzt schon. Und wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, die Niederlage, die er jetzt zuletzt hatte in der UFC, war keine Niederlage, für die man sich schämen muss. Also bei Nasrat sehe ich eine Menge Potenzial, deswegen habe ich mich da am meisten drauf gefreut. Sobota auch, hat sich gut angestellt in letzter Zeit, aber der ist halt schon ein etwas beschriebeneres Blatt als Nasrat. Ne? Man weiß mehr oder weniger, Sobota ist so und so gut und sieht so und so aus. Ne?
Ja, ich glaube, Sobota ist auch echt schon auf seinem Zenit. Ne? Bei Nasrat ist ja wirklich noch viel Luft nach oben und ich denke auch nicht, dass ihn diese Aktion jetzt, auch so ärgerlich das auch sein mag, jetzt irgendwie aus der Bahn werfen sollte. Ich meine, so eine Verletzung oder so oder eine Infektion, das kann halt immer mal passieren. Ne? Also das tut ja jetzt seinen Fähigkeiten keinen Abbruch. Also ich denke nicht, dass ihn das jetzt irgendwie negativ beeinflusst für die Zukunft. Er hat da noch alles vor sich.
Das glaube ich auch nicht. Es ist halt schade, dann, also, wenn man sich drauf freut und dann wird er so kurzfristig abgesagt.
Ich denke, natürlich wird es jetzt seinen nächsten Kampf nicht beeinflussen, aber es ist natürlich trotzdem kontraproduktiv, sage ich mal. Nicht nur was jetzt, also von der UFC aus gesehen kontraproduktiv. Weil die mögen sowas natürlich auch nicht, wenn sowas kurz davor passiert. Und gerade wenn man wirklich so kurz davor einen Kampf absagen muss, dann war es ja scheinbar schon was Ernstes. Vor allem, wenn das Auge betroffen ist.
Ja. Ja gut, aber wie gesagt, das sind so Sachen. Ich glaube, bei ihm war es ja konkret eine Bindehautentzündung, oder? Kann das sein?
Ich hab nur...
Weiß ich nicht.
Also die UFC hat auf Facebook geschrieben, Hakbaras fällt wegen einer Augenentzündung aus.
Naja, gut, aber wie gesagt, das sind so Sachen, auf die hast du halt nur echt bedingt Einfluss, ne?
Das
sowas kann immer, sowas kann halt immer mal, das kann jedem mal passieren, sowas, ne? Da bist du halt nicht davor gefeit.
Das ist halt ein ungünstiger Zeitpunkt gewesen.
Ja, klar, gut, aber das sucht sich ja keiner aus, ne?
Ja, eben. Das stimmt.
Und das sucht sich halt auch nicht, das sucht sich halt auch eine Bindehautentzündung nicht aus. Dass sie dann sagt, nee, ich befall dich jetzt mal nicht, weil du gleich einen wichtigen Kampf hast. Naja, so funktioniert es halt leider nicht, ne?
So funktioniert es halt leider echt nicht, nee.
Gut, aber wie gesagt, das sollte halt schnell abhaken jetzt. Und es ist halt nicht sein Verschulden. Das ist halt, wie gesagt, eine Sache, die jedem passieren kann und immer passieren kann. Und ja, deswegen sollte er sich da jetzt gar nicht so sehr cremen und eher nach vorne gucken jetzt auf den nächsten Kampf.
Der nächste Kampf kommt bestimmt und dann wird's halt was. Dann wird's ein Sieg.
Genau, Mund abwischen und weiter geht's, wie man so schön sagt.
Hoffentlich.
Hoffen wir's. Also vom einem deutschen Fighter zum nächsten.
Nee, der Deutsche ist er ja wohl nicht, ne? Der Sobota.
Ah, er ist doch Jamaikaner.
Jamaikaner, genau.
Natürlich.
Ich weiß nicht, zum deutsch-polnischen Jamaikaner.
Ja.
Gegen,
genau.
Leon Edwards, ja.
Leon Edwards. Ja. Knocked out cold. Weiß nicht. Also, gut, so cold auch nicht. Übrigens, 4 Minuten 59, Stoppage.
Genau, der letzten Runde.
Ja, also in der allerletzten Sekunde sogar. Mhm. Vom ganzen Match. Wie fandet ihr den Kampf?
Schwach, muss ich ehrlich sagen. Also, der ging ja relativ schnell zu Boden, ne? Sobota wurde niedergeschlagen in der ersten Runde. Das war, das habe ich schon so befürchtet, ne? Denn Hardy hat das auch so, hat gerade über die Power gesprochen von Edwards und dann hat sich Sobota erwischen lassen. Viel zu Boden, war nicht zu sehr beschädigt, konnte sich dann mit dem Armbar-Versuch retten. Ne? Dann weiß ich nicht, der Kampf war dann mehr oder weniger am Boden. Kimura hatte da versucht, glaube ich, anzulegen, ne? Sobota. Da ist dann, glaube ich, nicht mehr so viel passiert in der ersten Runde. Die wurden mehrfach wieder aufgestellt. Sobota hat gute Jabs gelandet, also wirklich kräftige Jabs und ein paar Leg Kicks. Zweite Runde erinnere ich mich eigentlich gar nicht dran. Ich glaube, das war more of the same, bisschen am Boden, Kimura-Versuch und so. Und in der dritten Runde dann Edwards reverse diese Position, dreht ihn um, landet oben in Top Position und schafft es dann durch Ground and Pound am Ende. Also ganz kurz vor Schluss greift der Schiedsrichter ein und beendet den Kampf so knapp, dass es einen kurzen Moment der Verwirrung gab, ob jetzt der Kampf wirklich gestoppt wurde oder auf den Buzzer gewartet wurde. Aber das Stopp kam natürlich vor dem Buzzer.
Ja gut, letztendlich fand ich den Sieg aber auch berechtigt. Also insgesamt fand ich Edwards schon etwas besser. Aber gut, ja. Das ist halt, Edwards ist halt auch keine Laufkundschaft, ne? Wenn du dort in der UFC kämpfst, bist du halt echt auf einem Level. Da musst du halt immer damit rechnen, dass du auch verlieren kannst, ne? Sobota hat er jetzt gute Leistung gezeigt zuletzt, gegen Ben Saunders vor allem. Hat er mich schon echt beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Einen Sprung nach vorne gemacht. Aber gut, wie gesagt, irgendwann kriegst du diese Sprünge eben nicht mehr hin. Ab einem gewissen Level kommen solche großen Sprünge nicht mehr, weil dann eben alle anderen auch nahezu auf diesem Level sind. Ne? Und dann kann eben sowas passieren wie gegen Leon Edwards auch mal. Mhm. Also, ja, ist jetzt keine Schande, finde ich. Edwards ist ja auch kein schlechter. Ne? Ich glaube, der hat jetzt auch eine 5 oder 6 Kämpfe Winstreak, oder?
Ich erinnere mich gerade an den Moment, als dieser Knockdown kam, da wurde gerade darüber gesprochen, dass er nach 8 Sekunden einen Knockout mal hatte, Edwards, glaube ich, also irgendwie der zweitschnellste. Dwayne Ludwig hält ja, glaube ich, mit 6 Sekunden den Rekord für den schnellsten Knockout. Und dann wurde über Edwards gesprochen, der es, glaube ich, in 8 geschafft hat. Und dann kam kurz darauf dann der Knockdown für ihn.
Ja, also wie gesagt, Edwards ist kein schlechter, ne? Da muss man sich jetzt nicht grämen, weil man verloren hat. Ich meine, der hat vorher Brian Barberina besiegt. Barberina war ja der erste, glaube ich, der Sage Northcutt besiegt hat, oder? Der diesen Hype-Train hat entgleisen lassen quasi. Und vorher auch Albert Tuminov besiegt, auch jetzt kein schlechter. Also Edwards ist schon eine Hausnummer, den musst du schon erstmal besiegen, ne?
Es werden ja ab und an die Punkte von den Punktrichtern veröffentlicht, ne? Zum Beispiel gestern auch bei dem Craig, glaube ich, war das. Auf jeden Fall die Submission bei 4.
Bei dem Schotten.
Da wurden auf jeden Fall die Punkte veröffentlicht. Weiß jemand zufällig, ob vom Sobota auch die Punkte veröffentlicht worden sind?
Puh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Also es wäre halt interessant gewesen, weil eben gerade zum Schluss der Kampf abgebrochen wurde und es wäre einfach interessant zu sehen, wie genau die Punktrichter entschieden hätten. Also ein guter Kollege von mir, mit dem unterhalte ich mich immer über die UFC, der hat mir geschrieben, den Punktrichtern zufolge hätte Sobota gewonnen. Aber ich habe ihn jetzt vergessen zu fragen, ob er mir ein Bild davon schicken kann.
Das finde ich irgendwie schwer zu glauben. Oh, ich lese gerade hier. Also Edwards hat wirklich, der hat zweimal jemanden nach 8 Sekunden ausgenockt. Zweimal und dann hier 1:11 TKO, 1:20 KO. Also das geht relativ fix, wenn der verbindet mit seinen Schlägen. In der ersten Runde hat er ein gutes.
Dann hat ja Sobota schon
aufgestellt.
Da hat ja Sobota schon gut ausgehalten. Das ist halt, ja. Das ist halt ja, jamaikanisches Kämpferherz, ne?
Ja, ja. Ja gut, Sobota ist natürlich jetzt auch auf einem anderen Level wie die Leute, die er so kurz ausgenockt hat, ne?
Ja, gut, das stimmt.
Ja, natürlich. Ja, der eine war auch im Amateurkampf noch.
Was denkt ihr, wo geht die Reise jetzt hin für Peter Sobota? Also er wollte ja, vorher hat er gesagt, ich habe mir diese paar TV-Interviews hat er ja gegeben, ne, für ProSieben und so weiter. Er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte gewinnen. dann in die Top 15 durch den Kampf und von der Top 15 ist es gar nicht so weit bis zum Titel. Er ist Welterweight, richtig?
Ja.
Gut, also, ja, also erstmal denke ich, selbst wenn er gewonnen hätte, im Welterweight warten Leute wie Stephen Thompson, Darren Till, Tyron Woodley. Das wäre, denke ich, sowieso nichts gewesen. Aber was denkt ihr, was passiert jetzt, wo er den Kampf verloren hat?
Ja, who knows? Der kriegt jetzt irgendein No-Name, ne? Wahrscheinlich wieder. Der geht jetzt wieder zurück in den Untergrund.
Ja, also ich.
Ja, also ich meine, denkt ihr, vor allem sein Ziel mit der Top 15, kann er das nochmal erreichen?
Oh.
Er ist schon 31.
Es wird schwer, glaube ich, aber ich denke nicht, dass das der Grund dafür, dass es schwer wird, an seinem Alter liegt. 31 ist auch noch nicht so alt. Aber ich habe eher den Eindruck, dass er halt seinen Zenit erreicht hat schon. Ich glaube, er ist in seiner Prime, da geht nicht mehr viel nach oben. Also er hat sich ja in den letzten Jahren stark verbessert, hat große Sprünge gemacht, muss man da wirklich sagen. Und gerade in den letzten beiden Kämpfen hat er mich schon beeindruckt. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, da geht nicht mehr viel nach oben. Also ich glaube, da, wo er jetzt ist, das ist halt das Level, was er auch erreichen kann und wo er sich auch eine Zeit lang halten kann. Aber ich glaube, viel höher wird es wahrscheinlich nicht gehen. Top 15 wird schon echt schwer. Da sind schon ganz schöne Kaliber dabei.
Also ich habe für mich war das jetzt eine klare Sache, dieser Kampf. Ich finde, da ist nicht viel Raum zu debattieren, ob er da was hätte reißen können, sondern das war schon eine ziemlich dominante Performance von Edwards und ich finde, da kann man abschließend muss man da einfach sagen, der ist der bessere Edwards und wenn Sobota da überholt wird, schon, ne, wir haben ja ihn jetzt, ich glaube, er hat 6 Niederlagen. Wir wissen ungefähr so wo es aufhört für Sobota, ne?
Aber mal eine Frage, die hat jetzt nichts wirklich damit zu tun, sondern weil halt du, Remo, du hast gesagt, er ist in seiner Prime, er ist schon da, er hat sein Maximum erreicht sozusagen.
Habe ich das Gefühl, ja.
Erstmal eine interessante Frage, und zwar, denkt ihr, die Prime ist auch genetisch bedingt? Weil ich persönlich denke, es hat alles nur mit dem Training zu tun.
Also ich weiß nicht, jein. Also ich glaube, die körperliche Prime ist schon, ich glaube, das hängt schon auch von der Genetik ab. Die körperliche Prime, aber nicht die, was die Fertigkeiten anbetrifft, was die Technik und so anbetrifft, die kann man ja trainieren. Aber die körperlichen Parameter kannst du halt nur schwer austricksen. Bei manchen lassen zum Beispiel die Reflexe mit 30 etwas nach, andere haben mit 38 immer noch fast die gleichen Reflexe und die gleiche Reaktion. Solche Sachen. Und auch der Stoffwechsel. Die Körper verstoffwechseln sich ja unterschiedlich. Das weiß ja jeder.
Ich weiß, Reflexe zum Beispiel kann man eigentlich schon trainieren, oder? Also,
ja, aber du kannst die schon trainieren, klar, aber irgendwann lassen die nun mal nach.
Da ja gut, genau. Im Endeffekt kann man es nur rauszögern wahrscheinlich.
Du kannst es rauszögern, genau, ein bisschen. Ja. Und der eine kann es eben rauszögern, bis er 30 ist, der andere, bis er 35 ist und ein anderer wieder schafft es bis 40. Also ich glaube, das sind so auch die, wie schwer es jemandem fällt, den Weight Cut zu schaffen. Ich glaube, das hat auch was eben auch mit der Verstoffwechselung und so weiter zu tun, wie schnell man abnehmen kann und
ja.
Also dieser ganze körperliche, die ganzen körperlichen Parameter, glaube ich, hängen schon mit der Genetik zusammen. Da sind einige eben bevorteilt, andere ein bisschen benachteilt. Aber die, was die Fertigkeiten anbetrifft, ich glaube, da hängt die Prime nicht von der Genetik ab.
Also bei Sobota muss man ja aber auch sagen, technisch ist das ja alles top notch. Also da gibt's ja nicht viel zu bemängeln. Der kann jetzt nur noch körperlich. Da wird er nicht mehr aufbauen, ne? Und dann kann er eigentlich nur noch runtergehen. Ich meine, der ist ja ein Black Belt, ne? Viel besser am Boden wird er wohl nicht mehr. kann er auch als Black Belt noch
Black Belt mit
sich verbessern, aber
guter Knockout Power.
Ja, und das ist ja das, wo er Riesensprünge gemacht hat, finde ich, in der Vergangenheit in seinem Stand-up. Da hat er sich schon sehr verbessert. Aber ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, von den Fertigkeiten, da geht nicht mehr viel nach oben. Also der ist schon, glaube ich, auf einem relativ hohen Level jetzt mittlerweile.
Dan Hardy hat ja gestern auch drüber gesprochen, dass im Schwergewicht die Prime erst so um die 40 erreicht wird teilweise, weil es da, je mehr Erfahrung man hat, desto besser, weil es da um wirklich also Millimeter geht.
Und das stimmt. Also wenn man mal vergleicht Schwergewicht mit Fliegengewicht, ne? So das Durchschnittsalter, sage ich mal. Im Schwergewicht hat man wirklich alte Brocken. Ich meine, guck dir Mark Hunt an oder ein Mirko Krokop,
ja, der bald wieder kämpft. Selber, ne? Aber das hängt eben auch wieder mit den körperlichen Parametern zusammen. Ein Schwergewichtler, da spielt es doch keine Rolle, ob du 240 oder 50 oder 60 Pfund wiegst. Du bist immer im Schwergewicht. Wohingegen in niedrigeren Gewichtsklassen du schon bei einem Pfund drüber das Gewicht nicht mehr bringst.
Es gibt aber auch das Super Heavyweight.
Ja, aber nicht in der UFC.
Ja, aber du kannst, glaube ich, nicht mit jetzt, was weiß ich, 200 Kilo einfach im Schwergewicht
antreten. Nee, aber du kannst, aber die Range ist doch viel, viel größer. Das geht los bei 205 Pfund und reicht bis 265. Du hast 60 Pfund zur Verfügung. 60 Pfund. Und da spielt es doch keine Rolle, ob du 230 oder 240 oder 250 Pfund wiegst. In jedem Fall bis zum Schwergewicht. Und da ist es natürlich was anderes. Da musst du halt nicht so extrem cutten, wie jemand, der ständig 145 oder 155 bringen muss und der sofort nicht mehr kämpfen darf, sobald er ein einziges Pfund drüber ist.
Ja, es kommt halt drauf an. Derrick Lewis zum Beispiel ist ja auch, der cuttet ja auch fürs
Heavyweight. Ja gut, aber nicht jeder Schwergewichtler cuttet.
Hm. Ja, genau. Also die meisten, die sind da relativ bequem in der Gewichtsklasse drin. Ne? Ich glaube nicht, dass Stipe zum Beispiel große Probleme hat,
und der,
das Gewicht zu machen.
Auch die Kampfstile sind ja, hängen ja auch damit zusammen. Ne? Also die Gewichtung, sage ich mal, der Kampfstil ist halt im Schwergewicht ein bisschen anders als in unteren Gewichtsklassen. In unteren Gewichtsklassen hast du eben viel mehr, ich sag mal so, Submission-Artists. Und das liegt eben einfach daran, dass sie auch körperlich dafür prädestiniert sind.
Ja,
definitiv. Jemand, der 250, 260 Pfund hat, der wird kaum großartig jemanden da, in dem Flying sonst was kriegen können.
Also Flying Armbar.
Flying Real Naked Choke. Das wäre doch auch mal was.
Ich habe den Eindruck, die Schwergewichtler, die Kämpfe im Schwergewicht, habe ich den Eindruck, sind eben viel mehr.
Ja, aber
viel mehr Striking-lastig.
Das liegt ja natürlich auch mit dem Körpergewicht zusammen. Also ich denke, die Schläge haben natürlich so eine enorme Wucht. Es ist einfach vorteilhafter, anstatt dass man da jetzt zum, wie soll ich sagen, Klammeraffen wird. Das hat mir gestern ein Kollege geschrieben. Er ist Russe. Ich habe ihm gesagt, er soll mal ProSieben Max schauen. Hat er gesagt, warum kämpft der Russe da gegen einen Klammeraffen? Also Volkov hat er gemeint, ne? Wieso kämpft Volkov? Fand ich total witzig. Ich habe ihm gesagt, also, ey, das ist das, was diesen Sport ausmacht. Ne? Sonst wär's ja einfach Boxen.
Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber für mich sind solche Kommentare die typischen Phrasen von Leuten, die einfach keine Ahnung von MMA haben. Ne?
Ja, also, aber
deswegen, ich verstehe auch immer die Buhrufe nicht vom Publikum, das siehst du ja auch ganz oft, wenn Leute da im Clinch stehen, eine Minute lang am Käfigrand oder
ja, so. Ja, also die
Leute,
ich sag mal so. Also,
da muss ich auch sagen, ja, Leute, ey, wenn ihr
ja,
Stand-Up sehen wollt, dann geht zum Kickboxen oder zum Boxen. Dann
ja, aber guck mal, sagen wir, ich gebe jetzt 300 Euro für ein Ticket aus und dann sehe ich, wie die miteinander kuscheln. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will natürlich Action sehen, meinetwegen am Boden, meinetwegen im Stand, aber wenn die nur am Käfig stehen und clinchen und nichts passiert.
Ja, aber nichts also, passiert, ist doch, das ist doch nur im Auge des Laien so, dass da nichts passiert, immer. Tatsächlich ist das doch wie ein Schachspiel, kann man doch sagen. Da versucht einer, irgendeine Lücke zu finden und irgendwas zu machen, woraus er einen Vorteil ziehen kann, und will natürlich auch nichts überstürzen.
Natürlich.
Weil er eben auch keine Fehler machen will.
Ja, aber wie oft zahlst du 300 Euro, um ein Schachspiel anzugucken in der Arena?
Ja, wenn ich das aber nicht will, also wenn ich mir ein Schachspiel angucken will, dann weiß ich doch, kenne ich doch die Regeln von dem Schachspiel, und wenn ich darauf keinen Bock habe, zahle ich doch natürlich keine 300 Euro dafür.
Ja, aber du kannst ja nicht MMA mit Schach vergleichen. Ich meine, Fußball sucht man ja auch die Lücken. Fußball sucht man ja, auch
und da passiert, ja, und da passiert auch manchmal minutenlang nichts Nennenswertes. Zumindest in den ja. Augen vieler Zuschauer.
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob kein Tor passiert oder ob, sagen wir jetzt, die Mannschaft den Ball immer nur hinten lang spielt.
Ja, aber und selbst Zeitspiel, wenn sie das macht.
Zeitspiel betreibt. Ja. Zeitspiel, bei ja. Zeitspiel werden die Spieler auch ausgebuht.
Ja, klar, aber oftmals eben genau, also dort auch wieder, oftmals zu Unrecht. Ich weiß nicht, was die Leute manchmal erwarten, dass die völlig sinnlos und hirnlos nach vorne stürmen. Also, klar musst du manchmal... So sehen,
wenn man einen Sport wie MMA groß machen will, und laut der UFC ist es der am schnellsten wachsende Sport, dann geht es nicht, dass man da eine langweilige Performance bietet, einfach weil die Leute noch keine Ahnung davon haben.
Ja, aber in deiner Prioritätenliste als Kämpfer steht ganz oben, dass du gewinnst und nicht, dass du die Leute unterhältst. Das ist erstmal in deinen Augen das Wichtigste. Und da, ja, kannst, natürlich. Da kannst du keine sinnlosen Risiken in Kauf nehmen, nur um wie ein Zirkusclown die Leute zu unterhalten. Du willst natürlich Lücken finden und so. Und das ist ja auch das, was die machen, wenn die am Zaun stehen und clinchen. Ist ja nicht so, dass sie sich da ausruhen und fast einschlafen. Natürlich suchen die Lücken und überlegen sich, was sie als nächstes machen könnten. Und da finde ich schon, kann man das schon fast mit einem Schachspiel vergleichen. Immer dem Gegner immer einen Zug voraus zu sein. Was mache ich jetzt? Womit könnte der das kontern? Und wie kann ich dies und das vermeiden? Und so weiter und so fort. Und das ist ja alles, was den Leuten durch den Kopf geht, wenn die clinchend am Zaun stehen. Ist ja nicht so, dass die dann sich den Einkaufszettel überlegen für den nächsten Tag.
Oder ja, so. Natürlich hat es Sinn, aber das heißt ja noch lange nicht, nur weil es Sinn hat, dass es nicht langweilig ist. Ich finde es langweilig. Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt nicht spannend. Gut, die überlegen sich zwar, was kann ich machen und was macht der Gegner als nächstes, aber ich sitze da und denke mir, mach doch mal was, es ist langweilig. Es ist für mich nicht spannend. Ja gut, aber so ist eben der Sport. Ja, aber ich finde es nicht spannend, wenn ich da Leute einfach clinchend am Käfig sehe und es tut sich nichts. Und dann kommt der Referee und sagt, geht auseinander, macht irgendwas. Letztens gab es doch ein UFC-Event, da ist es ziemlich oft im Kampf passiert. Mir fällt aber gerade nicht ein, was.
Ich weiß auch nicht, welche.
Ich weiß nicht, ob es die 222 war.
Keine Ahnung.
Irgendein Kampf.
Aber kommt immer mal wieder vor, ja.
Und auf jeden Fall nervt sowas. Ich meine, auch wenn der Referee sagt, komm, geht jetzt auseinander, dann war die eine Minute Clincherei, wo man sich irgendwas überlegt hat, total umsonst. Und Wenn so ein Sport im Mainstream-Fernsehen läuft, dann darf man ja auch nicht erwarten, dass da die großen Experten von den Fernsehern sitzen, sondern Leute, die wollen unterhalten werden. Ich meine, wieso gucke ich denn Fernsehen? Ich kann mir ein Kaminfeuer anmachen, wenn ich schlafen will.
Ja, gut, dann soll doch der, den das langweilt, sich eben ein Kaminfeuer anmachen oder sich Pro-Wrestling angucken, wenn er spektakuläres Zeug sehen will. Aber ich
er will sich ja nicht langweilen, wieso soll er sich ein Kaminfeuer anmachen?
Ich finde das immer ein bisschen respektlos auch den Leuten gegenüber, dann zu sagen, ja, die kämpfen langweilig und ich will unterhalten werden und ich will hier irgendwelche, am besten im Ring Hunde durch Feuer, durch brennende Ringe springen sehen. Und
darum geht's ja gar nicht. Man muss jetzt nicht gleich wieder übertreiben. Es geht nur darum, dass sie einen spannenden Kampf abliefern sollen. Und wenn man da am Käfig, ich rede jetzt nicht vom Bodenkampf und so weiter. Ich rede nur von dem Szenario. Gegner A drückt Gegner B im Clinch gegen den Käfig und es tut sich gar nichts.
Ja, guck mal, sieh das mal so. Jetzt hast du dort zwei Leute, die, wenn sie nicht gerade McGregor heißen oder so, die jetzt 2 oder 3 Monate trainiert haben. Einen Haufen Geld ausgegeben haben und deren Existenz unter Umständen davon abhängt, deren finanzielle Existenz und ihre Karriere, wie der nächste Kampf ausgeht. Und da können die sich das einfach nicht erlauben, zugunsten irgendwelcher Unterhaltung einen Fehler zu machen, der vielleicht zu einer Niederlage führt. Natürlich denken die dann in so einer Situation, die du gerade meinst. Für die ist halt die Priorität, ich muss gewinnen, damit meine Karriere weitergeht, damit ich meine Rechnung bezahlen kann und damit ich hier in der UFC bleiben kann.
Natürlich, das ist jetzt ein Argument dafür, um zu sagen, warum sie das machen. Ist aber immer noch nicht ein Argument zu sagen, es ist nicht langweilig. Als Zuschauer ist das einfach stinklangweilig. Und gut, meinetwegen.
Es kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an, was für eine Art Fan man ist. Das gehört einfach auch zum Sport dazu.
Natürlich,
es ist nun mal
Aber guck mal, ich
zwangsläufig sage, so, dass Leute dass es Leute gibt, die das langweilig finden. So, ich meine, das ist dann eben unter Umständen nicht unbedingt der Sport für die. Die sollen dann Kickboxen gucken oder so.
Ja,
also
ich genau.
Also oder
ich verstehe.
Die sollen Kickboxen
jetzt,
gucken.
Jetzt mal eine Frage, was
um maximal,
du?
Ich sag nicht, dass die da nicht hingehören in den Sport von MMA. Ich will sagen, für maximales Entertainment, wenn man Clinching langweilig findet Grappling.
Nein, es geht ja nicht
sollte
um
man
Grappling und Clinching allgemein. Es geht um dieses einfach. Was findest du daran
also
spannend, wenn die Gegner sich eine Minute lang...
Die langwierige Art davon.
Was findest du persönlich daran spannend, wenn die Gegner sich jetzt eine Minute lang an den Käfig drücken und
nichts
passiert?
Ich sag nicht, dass es unbedingt spannend ist. Ich sag aber auch nicht, dass es langweilig ist.
Sondern neutral. So.
Nö, es ist interessant genug, um es mir anzusehen, kommt auf den Kampf an und kommt auf die Situation. Also es passiert immer was in dem Clinch, ne? Die stehen ja nicht einfach und ruhen sich aus.
Doch, genau sowas
idealerweise.
Meine ich. Doch. Ich meine, aus irgendeinem Grund wird ja wohl irgendwann der Referee kommen und sagen, ey, zack, geht mal auseinander.
Genau, aber sowas kommt halt dann doch auch nicht so häufig vor.
Ja, aber ich rede
also
ja gerade von solchen Aktionen.
Passiert im Clinch dann halt wenig. Und also es passiert oft im Clinch nicht so viel, aber es passiert immer mehr oder weniger was. Wenn nichts passiert, dann greift auch der Schiri relativ zügig ein. Und das ist, ja sicher ist das langweilig, aber das kommt nicht so oft
Danke.
Vor, dass wirklich gar nichts passiert.
Ja, ist halt Bestandteil des Sports, ne? Das ist wie.
Genau, ja, so
aber
sehe
es
ich
ist,
das halt
natürlich,
auch.
Natürlich sind Leute so reine Striker, die mal schnell für einen ordentlichen Headkick sorgen können, und sind erstmal natürlich beliebter bei der Masse der Leute als ein guter Ringer, sage ich mal, weil das eben nicht so spektakulär aussieht. Das bedeutet natürlich aber auch nicht, dass es jetzt weniger effektiv ist oder so.
Nicht unbedingt,
das ist ähnlich,
ich meine, schau dir mal Habib an.
Das ist, ja, zum Beispiel, so, naja.
Du hast einen Ringer und ist, was heißt Ringer? Er ist nicht für sein Striking bekannt und er ist mehr als beliebt bei den Leuten. Also,
das liegt aber nicht an seinem Ring, sondern an Ground and Pound, was damit einhergeht. Ich sehe das, also, wie beim Fußball, weil wir vorhin gerade das Beispiel Fußball hatten. Die Leute pfeifen, wenn sich hinten die Verteidiger die Bälle 10-mal hin und her spielen, immer quer,
genau.
um das Spiel auseinanderzuziehen. Und das ist natürlich nicht so spektakulär, als einer, der da mit 3 Hackentricks übers halbe Feld läuft und ein Tor schießt, das ist doch klar.
Wieso aber musst du immer das Minimalste mit dem Extremsten vergleichen? Vergleich doch mal mit der Standardsituation, dass sich der Ball einfach vorne bewegt. Es geht doch nicht darum, dass dir jetzt jemand... was weiß ich, 5 Flickflacks macht und dann 3 Spinnings und dann haut er ihn mit seinem kleinen CKO. Darum geht's doch nicht. Es geht nur darum, einfach zu kämpfen. Man muss doch nicht immer, ich meine, das ist ja kein Vergleich, ja. Ball hinten lang spielen aus Zeitspiel mit, 3,
ja,
wie war's, 3,
ja,
drei.
Das ist halt nicht immer Zeitspiel. Das ist ja nicht immer Zeitspiel. Das ist genau wie wenn die Leute sagen, die Leute, die beim MMA da sich clinchend am Käfigrand bewegen, die ruhen sich da nur aus. Nee, machen sie natürlich nicht. Das ist doch Quatsch.
Ja,
Und genauso sind es doch Fußballer, Verteidiger, die hinten den Ball hin und her spielen, ist doch nicht automatisch immer nur Zeitspiel. Das
ja,
hat
also,
oftmals auch damit zu tun, die gegnerische Mannschaft ein bisschen rauszuziehen, ein bisschen mehr Räume zu schaffen. Und dadurch,
ich glaube, ihr redet nicht.
Ja, also wenn der RB Leipzig 1-0 in der 89. führt und den Ball hinten lang spielt gegen den FC
jetzt
Bayern.
Jetzt kommst du mit dem Extrembeispiel.
Dann glaube ich nicht. Nee, RB Leipzig ist ja, ich weiß nicht, jetzt Zweiter oder Dritter oder so in der Bundesliga, ist ja kein Extrembeispiel.
Doch, 89. Minute ist natürlich ein Extrembeispiel,
ist
weil das
jetzt
wird dann 88 Minuten
so, als
vorher,
würde ich sagen, der KSC führt natürlich. Das wird dann schon so ein komisches Beispiel. Aber es ist ja nicht
glaub,
der KSC.
Ich glaube, ihr redet über eine unterschiedliche Situation hier. Carsten redet über die Clinch-Situation, wo wirklich nichts passiert, die ab und zu mal vorkommen, aber auch nicht so oft. Und du, Remo, redest über die Clinch-Situation generell, die natürlich nicht langweilig ist, weil wirklich auch was passiert, die aber auch nicht unbedingt das Spannendste ist, denn es geht in dem Kampf, was wirklich spannend ist in dem Kampf, ist das Potenzial, dass jederzeit im Bruchteil von einer Sekunde was passieren kann. Und im Stand-Up kann jederzeit irgendein Headkick landen oder eine Faust und dann ist der Kampf vorbei. In einer Clinch-Situation oder wenn das Ganze am Boden passiert, ist das eher schwieriger. Klar kannst du da mal einen Ellbogen rein sneaken und dann landest du den und das droppt deinen Gegner, aber
ich find,
insgesamt ist diese Situation weniger gefährlich und deswegen auch weniger spannend. Langweilig ist es nicht, solange Leute, wirklich was passiert. Wenn es aber wirklich eine Clinch-Situation gibt, die ab und zu mal vorkommt, wo beide nur stehen und beide sind total K.O. und beide stehen halt wirklich nur, um wieder Luft zu kriegen, ist natürlich auch wichtig, damit es weitergehen kann. Aber ja, dann wird es irgendwann zwangsläufig, ist es langweilig, wenn nichts passiert. Ich glaube nur einfach, dass ihr hier nicht dieselbe Situation...
Dass die Leute generell viel zu früh pfeifen und buhen. Ich kann mich an eine Situation von gestern konkret erinnern. Da ging es mal nicht um Clinchen, sondern da haben zwei, ich weiß nicht mehr, wer das war, bei welchem Kampf. Das war reines Stand-up. Bei
Verdum wurde ein bisschen
gebuht. Das war, nee, das war irgendeine untere Gewichtsklasse, ich glaube in Prelims irgendwo. Und da haben die sich halt gegenüber gestanden, haben so ein bisschen vor sich her, wie soll man sagen, getänzelt, so mehr oder weniger. Aber keiner hat irgendeinen Punch oder einen Kick geworfen. So, und das ging
das
nur
war,
eine Minute
ich,
oder
der
so.
Johnson
und da haben die Leute, und da haben die Leute gepfiffen. Das kann ich, also da kann ich nicht begreifen. Was erwarten die Leute denn, dass die da blind ineinander reinrennen?
Ja.
Aber, und das,
ja,
ist, aber, das, und das
ja,
ist ja eine ähnliche, und das ist, da,
schon.
Das ist ja eine ähnliche Situation. Ja, da sind zwei Kämpfer, klar, die tasten sich ab, keiner will einen Fehler machen, weil ja jeder Fehler eben kampfentscheidend sein kann. Und stehen quasi voreinander, ohne zu punchen oder zu kicken. Und sofort buhen die Leute. Also
ja, also pass auf, Remo, ich finde das auch doof. Ich finde das schade, ich finde das respektlos gegenüber den Kämpfern, die versuchen, da das Allerbeste aus ihnen rauszuholen. Allerdings, die Zuschauer geben natürlich so eine Art Rahmen vor, in dem man sich
eben
idealerweise,
ich mein, ganz
bewegen
ehrlich,
sollte. Die zeigen, das ist das, was wir sehen wollen, das ist das, was geil ist. Und es gibt immer mal wieder Kämpfer, wie zum Beispiel Justin Gaethje, die das voll mit offenen Armen begrüßen und einfach auf die Art und Weise kämpfen, wie die Fans das gerne hätten. Nämlich mit viel Risiko und einfach rein, ne?
Ich sag
wenn
mal
man
so,
den Sport an sich in seiner ganzen Form liebt, dann hat man nicht denselben Standard wie so Casual Fans, aber es ist halt auch schon gut, dass eine Richtung vorgegeben wird, ne? Das muss halt nicht immer getroffen werden. Das Buhen muss natürlich wirklich nicht sein. Ich finde das auch ich finde das auch blöd, aber es gehört halt auch irgendwie dazu,
ne? Also ich sag's mal so, also zwei Dinge. Erstens, man muss ja, weil man einen Sport nicht mag, nicht alles mögen. Ich meine, man wird an seiner Freundin, die man hat, die man bestimmt auch liebt, auch immer irgendwas zu bemängeln haben. Ich weiß nicht, also es ist einfach so, etwas, egal was oder jemand, ist nie komplett zu 100% perfekt. Und das Zweite ist, ja, die Fans geben die Rahmenbedingungen. Und das ist auch sehr wichtig, denn was wäre UFC ohne die Fans? Ohne Fans, die sich Tickets kaufen, ohne Fans, die sich Pay-Per-Views kaufen. Genau, die UFC wäre gar nichts. Okay, doch, sie wäre was, und zwar pleite. Darum ist es doch auch wichtig, dass man den Fans etwas bietet. Denn wie können denn diese Kämpfer ihre Rechnung bezahlen? Und wovon hängt denn die Existenz dieser Kämpfer ab? Im Endeffekt von der Masse der Fans. Und wenn diese Fans durch und durch gelangweilt werden. Ich meine jetzt nicht für 5 Minuten, sondern über, jetzt kommt ein Extrembeispiel, über Monate, über Events hinweg, dann verliert
genau,
die Promotion
wenn
die Fans.
Regel, wenn die Regel im Kampf wird, dass, keine Ahnung, ein Jab geworfen wird, der landet und dann siegt der eine per Punkten. Weißt du? Wenn es überhaupt keine Vorgaben mehr gibt, von wegen, was wollen wir sehen, sondern es geht nur darum, wer siegt und wer verliert, dann das ist halt wirklich ein Extrembeispiel und das würde wahrscheinlich nicht in der Form passieren, aber theoretisch ist dann besteht dann die Möglichkeit, dass das Ganze so abnimmt, dass am Ende nur ein Leckick und ein Punch geworfen wird innerhalb von 3 Runden und die ganze Zeit abgewartet und abgepasst wird und halt wirklich dann kaum was passiert nachher. Und dann schalten die Leute halt ab, weil dann ist es wirklich langweilig. Man muss halt, man braucht halt auch ein bisschen Action in dem Kampf.
Ne? Es hängt doch auch immer alles von den Stilen ab. Die gleiche Diskussion gab es doch vor etlichen Jahren schon, als das losging, dass die Ringer dominiert haben im MMA. Also nicht nur in der UFC, sondern im MMA generell. So, und dann gab es dieses berühmte Lay and Pray sozusagen, dass irgendwelche Ringer irgendwelche Striker zu Boden gebracht haben und die dort minutenlang gehalten haben, ohne dass irgendwas Nennenswertes passiert. Ja. Und da gab es genau die gleiche Diskussion auch schon mal. Und natürlich sieht das nicht so spektakulär aus, wie als wenn Krokop jemanden mit einem Headkick da niederstreckt. Das ist doch ganz klar. Aber das tut auch der Leistung keinen Abbruch. Diese Diskussion gibt's doch auch nicht nur im MMA, die gibt's auch im Boxen schon seit Ewigkeiten. Ich kann mich erinnern, Henry Maske in den 90er Jahren, ein defensiver Konterboxer, ist ganz oft, ich will nicht sagen ausgelacht, aber ein bisschen diskreditiert worden für seinen Stil halt. Aber das ist eben nun mal sein Stil gewesen. Damit ist er erfolgreich gewesen und hat einen Haufen Geld verdient. Klar war er kein Roy Jones Jr. oder so, der da total ein richtig vielseitiger, sneaky Angriffsboxer ist. Das ist halt ein anderer Stil. Ne? Aber die Leute sind natürlich spektakulärer erstmal. Klar, das ist halt so. Aber deswegen sind sie ja nicht jetzt die in Anführungsstrichen besseren. Das ist halt, die Stile sind halt unterschiedlich. Also, ich finde schon, dass man im MMA eben, wenn man sich dazu entscheidet, MMA-Fan zu werden oder sich MMA-Kämpfe anschaut, auch so ein bisschen das Gefühl dafür haben muss, auch ein bisschen das wertschätzen sollte, finde ich, was die Leute da leisten. Und nicht einfach zu sagen, ja, gut, finde ich das langweilig und dadurch, dass er mich nicht unterhält, dann komme ich halt nächstes Mal nicht mehr oder so. Die müssen halt gewinnen. Das ist halt die Priorität.
Ja, aber natürlich kann man es wertschätzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es total spannend finden muss. Ich kann natürlich Natürlich habe ich Respekt vor den Leuten, die sich da in dieses Oktagon stellen. Würde ich persönlich wahrscheinlich niemals machen. Na gut, außer für viel Geld natürlich schon.
Also, aber guck mal, die Leute, die da
auch... Das ist ja noch lange kein Grund zu sagen, hey, der traut sich da was, ich darf das auf keinen Fall langweilig finden, das ist falsch. Und auch zu sagen, wenn du diesen Sport liebst, dann darfst du es nicht langweilig finden, das ist falsch. Gerade weil ich diesen Sport mag, will ich nicht, dass es langweilig ist.
Ich hab nicht gesagt, du darfst dich langweilig finden, aber man sollte es halt wertschätzen, zumindest. Und ich finde es eine Frechheit, den Leuten gegenüber, den Kämpfern gegenüber, dann zu pfeifen und zu buhen. Finde ich eine Unverschämtheit, sowas.
Ja,
also, aber guck mal, die steigen in den Käfig.
Die
steigen in den Käfig und lassen sich verprügeln. Da machen die paar Berufe denen auch nichts aus.
Ja, aber das ist halt unverschämt.
Dann Leute, die sich besoffen da in die Arena einkaufen, ne? So, die gehen da hin, um unterhalten zu werden, so, ne?
Ja.
Und viele von denen gehen da eben auch einfach hin, trinken ein bisschen, wollen Spaß haben und dann sind die nicht so auf so ein Schachspiel.
Sondern die wollen
zu sprechen. Und das Problem, warum sowas überhaupt entsteht, ist ja, dass ein Kampf endet nach einer gewissen Zeit. Und dass die nicht immer bis zum Finish kämpfen. Und wenn die Leute, die das schauen, das Gefühl haben, wir haben innerhalb von diesen 15 Minuten nicht genug Schlagabtausch und Testen und experimentieren gesehen. Wir können uns kein klares Bild machen, wer hier was zu bieten hat, enttäuscht und dann haben die keinen Bock drauf.
Es ist ja auch so, du kannst den Leuten natürlich nicht vorschreiben, was sie langweilig und spannend zu finden haben, aber du, im Gegensatz kannst du eben als Fan auch nicht erwarten oder verlangen, dass irgendein Kämpfer völlig entgegen seiner Fähigkeiten sich einen Kampfstil aneignet, nur um dich zu unterhalten. Der macht natürlich den Kampfstil, mit dem er selbst den maximalen Erfolg rausholen kann, das ist doch klar. Und das ist eben nicht immer ein super versierter Striker. Das ist eben auch manchmal ein Ringer. Oder Ja, also für, oder überhaupt ein Grappler, und das wirkt natürlich im ersten Moment nicht so spektakulär wie ein guter Striker. Klar, ein K.O., jeder will ein K.O. sehen, ist doch klar, ist doch schon immer so gewesen.
Für MMA-Fans gehört sich das einfach nicht zu buhnen, wenn,
ja, aber mal ehrlich,
wenn der Kampf mal langsamer ist.
Ist die
aber so Casual-Fans, das gehört.
Das ist wie im Fußball, ein 5:5 wird auch mehr Leute begeistern als ein 0:0, das ist doch klar.
Ja, die Außenstehenden geben halt auch vor, wohin sich der Sport bewegen muss. Ne?
Ja,
wenn alles von innen kommt, dann sind die mit sich selbst zufrieden und dann werden die Kämpfe halt auch lang. Ich weiß nicht. Also
aber
gehört dazu, kommen wir nicht drum rum, ist Kacke. Aber
ja, aber guck mal, ist die UFC nicht ein wenig selber dran schuld?
Verständlich, ich mein, auch zum gewissen Grad.
Guck mal, ist die UFC nicht selber dran schuld? Ich meine, schaut euch mal die Promo an zu UFC 222, 223. Überall sieht man Knockouts. The Predator, Francis Ngannou, wie er alle brutal am Boden zusammenhaut. Ja. Volkov gegen Struve, wie er ihn zusammenhaut. Rose, wie sie Jędrzejczyk zusammenhaut. Ich sehe da aber kein Schachspiel in den Trailern. Und wenn ich mir diesen Trailer angucke, der Trailer soll mich ja heiß auf etwas machen. Und da sehe ich, boah, Knockouts, geil, geil, geil. Und dann komme ich da an und er erzählt mir was vom Schach. Ich meine, also nicht du, sondern hier sagen wir zum Beispiel, mein Sitznachbar dort, der sagt, sagen wir, ich buh dann. Und denke mir, ey, im Trailer hieß es doch, hier, The Predator, Ngannou, und dann stehen die da unterm Käfig. Das ist Steve und Ngannou. Der Trailer,
ja, die zeigen halt die dramatischen Konsequenzen.
Ja, aber der Trailer suggeriert mir einfach, hier geht's ab.
Action, ja.
Genau, Action. Und dann erwarte ich als Casual-Fan, der sich da dann vielleicht mal so ein Pay-Per-View kauft, weil er einen Trailer gesehen hat, dann erwarte ich einfach kein langweiliges Duell.
Ja, aber ich glaube, es geht auch hier wirklich um die MMA-Fans. Das für die gehört sich nicht. Wenn du,
ja, aber es gibt bestimmt, wenn du
diesen
einige
Sport folgst und den Sport in seiner ganzen Fülle respektierst, willst, dann gehört einfach auch sowas dazu. Die
gut, Buhrufen,
dann musst du halt auch dieses Schachspiel.
Es ist genau, auch so, bei diesen Trailern, ganz egal wo, ganz egal in welchem Sport oder selbst bei Filmen, bei Kinofilmen, Trailer, und das weiß ja wohl jeder, sind halt natürlich ein Zusammenschnitt spannender Momente, das ist doch ganz klar. Wenn ich einen Trailer sehe vom Fußball, dann werde ich auch Fallrückzieher sehen oder so. Wenn ich einen Trailer sehe vom Boxen, der mich da teasen soll auf irgendeine bestimmte Veranstaltung, dann sehe ich wahrscheinlich auch irgendwelche spektakulären Uppercuts, K.O.s oder sonst was. Aber jeder weiß doch, wenn er einen Trailer sieht, dass das nicht in jedem Moment des Kampfes genau so stattfinden wird. Und auch nicht in jedem Moment des Spiels, je nachdem, für welcher Sportart, und auch nicht in jedem Moment des Films, dass da nur eine Aneinanderreihung dieser Highlights ist. Das weiß doch jeder, der sich einen Trailer anguckt. Ganz
ja, natürlich,
egal wo.
Aber wenn ich einen Trailer angucke und der mir etwas suggeriert und dann passiert gar nichts davon, was im Trailer zu sehen ist, denn was man zum Beispiel im Filmtrailer sieht, das passiert ja wirklich im Film. Aber wenn ich mir die UFC 220 Promo angucke, wo Francis Ngannou seinen Gegner am Boden haut, dann habe ich da von dem Kampf nichts gesehen. Das ist aber auch irgendwie, ja, gut, ein blödes Beispiel. Es geht einfach darum, dass die UFC suggeriert und stellt sich selber immer hin als, als Action-Sport. So stellt man MMA hin. Und es gibt einfach viele Casual-Fans, die hören UFC und denken dann, boah, das ist doch das im Käfig, wo sie sich die Fresse polieren, auf ganz gut Deutsch gesagt. Und dann schalten die da ein auf Pro7 Max und die stehen am Käfig und machen nichts. Natürlich sind dann Fans, natürlich
also
sind dann Casual-Fans.
Das ist auch ein Marketingproblem, ja.
Ja, natürlich sind dann Casual-Fans auch enttäuscht. Weil nicht jeder schaut sich das an, um jetzt hier so große Taktiken zu sehen, sondern viele schauen sich's an, um Samstagabends um 23 Uhr, um 0 Uhr, wenn sie, was weiß ich, vielleicht von der Bar kommen, auch wenn es ein bisschen früh ist, um unterhalten zu werden. Aber,
ja, dann gucken sie sich das einmal an und kommen zu dem folgerichtigen Schluss, dass
genau
das einfach
so
nicht der richtige Sport für die ist.
Das ist genau
ja, und
so
dann,
gut,
dann ist es so.
Dass sie genauso gut Bernd das Brot gucken können, genau.
Ja, dann sollen sie beim nächsten Mal halt Bernd das Brot gucken. Dann haben sie ja gesehen, dass der Sport nicht das Richtige für die ist und werden nicht nochmal einschalten wahrscheinlich.
Genau, und das heißt automatisch weniger Geld für die UFC, weniger Geld für Kämpfe, weniger Geld für Werbung, weniger Geld für die Kämpfer, die ja scheinbar von denen die Existenz davon abhängt. Die Fans finanzieren die UFC, ganz einfach.
Ich denke, die Fans werden auch so immer mehr seit 25 Jahren. Also die Leute, die den Sport
gut finden. Ja, natürlich, aber
Ach, Berufe hat es schon immer gegeben in jeder Sportart. Wenn irgendwas nicht gleich so spektakulär funktioniert, wie es in Augen der Betrachter sein sollte.
Spelling Bee Championship letztens auf ESPN habe ich keine gehört. Spaß war nichts.
Es ist ja, wie gesagt, seit 25 Jahren oder seit Bestehen der UFC ist die Fanbase, die wächst ja stetig und zwar enorm. Und das spricht ja dafür, dass es viel mehr Leute gibt, die das zu schätzen wissen oder zumindest, sagen wir mal, sich davon nicht abschrecken lassen, wenn es auch mal vielleicht eine Minute an den Käfigrand geht oder so und trotzdem sagen, boah, das ist ja ein geiler Sport. Und die Leute überwiegen halt in einer großen Mehrzahl die Leute, die dann das sehen und sagen, nee, da ist kein Bock drauf.
Also ich denke, die UFC lebt eher von den Casual-Fans, die sehr gerne große Knockouts sehen und über diese Makel wie dieses Clinchen am Käfig hinwegsehen. Also ich denke, die UFC...
Ja, jetzt ist halt die Frage, was ist ein Casual-Fan? Ne? Ich glaube, wir reißen...
Casual-Fan ist einfach einer, der guckt sich das an, weil er denkt, boah, Joel Romero, der ist muskulös, der andere ist groß, das gucke ich mir mal an. Der kennt ihn nicht so wirklich, der weiß nicht, was da los ist. Ich bin zum Beispiel im Wrestling auch ein Casual-Fan. Ich guck's ab und an, WrestleMania auf jeden Fall immer. Ich bin ja auch damit aufgewachsen. Aber ich guck's nicht, weil ich, weil ich jetzt gucken will, welche Moves bringt denn der John Cena da und was auch immer, sondern ich will einfach unterhalten werden. Ich will, wenn ich Fernsehen gucke, ich will nicht davor sitzen und analysieren, was geht da gerade vor sich, sondern ich will einfach unterhalten werden. Gut, beim UFC-Event, wenn ich jetzt dafür 15 Euro gezahlt habe, dann analysiere ich vielleicht auch ein bisschen, was da gerade abgeht. Aber allgemein lässt sich sagen, erstens, die Fans finanzieren die UFC. Zweitens, ja, sie werden mehr, aber viele sind auch unzufrieden. Da muss man sich mal die Facebook-Kommentare durchlesen. Geht mal auf die UFC oder auf Dana Whites Facebook-Seite. Sehr viele negative Kommentare. Und das nicht ohne Grund.
Dana White ist...
Ja, aber... Ja,
Dana White ist ohnehin so eine kontroverse
Figur, aber
schon immer gewesen.
Bei Dana White kommentiert man halt wegen der UFC. Also da sagt man, was für schlechte Fightcards und so weiter.
Ja, aber negative Kommentare kriegt Dana White ja sogar von seiner Mutter.
Habt ihr der das Sport gesehen? Ist halt... Interview? Nee, hab ich nicht gesehen.
Was war da? Ach, naja, sie meint so, seine Ehe ist ein Witz.
Aha.
Er schläft mit all den Ringgirls und so, seine Mutter ganz kritisch. Naja, kümmert sich nicht.
Schon Bossleben, der Typ eigentlich.
Ja. Ja, komm, ey, lass uns das doch hier abschließen. Ich glaube, wir haben alle auch mehr oder weniger... Es läuft mehr oder weniger aufs selbe hinaus.
Ja, es ist wieder so eine Nein-Sache.
Es ist ja verständlich, dass es dieses Buch gibt, ne, und die gehören nun mal dazu, das wird sich mit der Zeit auch verändern. Ich weiß nicht, ob es sich bessern wird, ob es sich verschlechtert. Aber es ist Teil dieses Sportes und schön und respektvoll ist es natürlich nicht, wenn da geboot wird. Und als MMA-Fan sollte man eben auch mal die Pausen tolerieren, wo nicht maximale Spannung.
Natürlich, ich toleriere ja durchaus diese Pausen, aber ich darf sie doch langweilig finden. Ich weiß nicht, also ich verstehe es nicht, wenn man sagt, du musst es spannend finden, dass die da eine Minute am
Käfig sind. Nein, es geht auch gar nicht darum, dass du es spannend finden musst, sondern dass du dann nicht Buh schreist, dass du nicht anfängst.
Das hören die eh nicht. Wenn ich das...
Klar, zu Hause ist das auch Wurst.
Ja, das kommt drauf an. Wenn neben dir eine Gruppe Schweden-Fans sitzt, dann hören sie es auf jeden Fall nicht.
Also heute Morgen zum Beispiel, gestern Abend, habe ich es bei Doom noch geschrieben in WhatsApp, so, was war das eigentlich und so, aber sonst, ich mach da nicht so...
Ja, komm.
Und hat er dich schon eingeladen
als Trainingspartner?
Der hat mich nach Brasilien eingeladen. Und danach machen wir gleich so eine Weltreise, gehen wir nach Jamaika, den Peter besuchen. Mhm. Und ja. Jo. Gut. Komm, machen wir weiter mit UFC Fight Night London.
Ja, würde ich sagen.
Der nächste Kampf auf der Card war
Dukes Neu, irgendwie so.
Dukes Neu, wollte ich jetzt sagen.
Die haben den mehrfach ausgesprochen. Das S spricht man nicht. Duke Noir, irgendwie sowas.
Duke Noir?
Ich weiß nicht, ob das Französisch sein soll. Duke Noir? Der kommt bestimmt aus Kanada.
Nein. In
Tom.
Frankreich geboren. Tom, ja, wahrscheinlich Duke Noir.
Ja, stimmt, das war ja die Europäerkarte, ne?
Genau, ja, gegen Tarion Ware. Tarion Ware, übrigens nicht mal eine Wikipedia-Seite.
Nee. Hat er nicht?
Nee.
Ja, möglicherweise sein Debüt, kann das?
Ja, aber einige, muss man vorstellen, zum Beispiel einige von der von den Prelims haben eine Wikipedia-Seite und er hat einfach keine. Aber gut, halb so wichtig.
Ja, vielleicht ist er noch nicht so, was ist denn sein Rekord? Wenn er irgendwie 0 zu 5 ist, dann ist das kein Wunder. ja, aber der Kampf war gut, ne? Habt ihr den gesehen?
Ja.
Also ich bin beeindruckt von Tom Duke Noir, obwohl er den Kampf verloren hat.
17-8.
Hä, hat er doch gar nicht, hat noch gewonnen.
Hat er ihn gewonnen?
Hat er gewonnen?
Stimmt. Ich dachte gerade an den Johnson-Kampf, der lief nicht ganz. Ah, die waren in gewisser Art und Weise waren die ähnlich. Und da gab es dann diese Split Decision, die ich auch in Frage stellen muss. Aber ja, okay, er hat gewonnen. Obwohl er weniger Strikes gelandet hat, sehe ich gerade hier, ne?
Na, dann lass uns mal zum Fight of the Night kommen, wa? Fight of the Night Bonus für Blachowicz gegen Manua. Zu Recht, finde ich.
Was sagt ihr, Trilogie, ja oder nein? Die Stimmen ja, wurden ja sehr laut.
Würde sich ja anbieten jetzt. Steht 1-1, beide sind in der quasi in der Blüte ihrer Schaffenskraft, sagen wir mal.
Mhm.
Also würde sich anbieten, finde ich schon, klar. Vielleicht jetzt nicht gleich, aber irgendwie in einem absehbaren Zeitraum schon, klar.
Was denkt ihr, was steht für Manua an? Ich meine, gegen Özdemir sofort K.O. gehauen, gegen Blachowicz gut. Es war ein schöner Kampf, aber auch verloren.
Naja, ich glaube, Manua ist jetzt aus dem Titelrennen natürlich erstmal raus mit zwei Niederlagen in Folge, ne?
Ja.
Blachowicz drängt jetzt halt in die Top 10 mit dem Sieg auf jeden Fall.
Ja. Der Blachowicz war vorher die 11 und Manua die 4.
Blachowicz hat sich aber auch echt, Blachowicz hat sich aber auch echt enorm entwickelt, muss man mal sagen. Mhm. Also wenn du da an Kämpfe von dem denkst, von vor 2 Jahren oder so, oder 3 Jahren, hat sich schon echt gemausert, muss man wirklich sagen.
Ja. Das war ein toller Kampf auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall ein mega spektakulärer Kampf. Ja. Also für mich zu Recht Fight of the Night.
Ja,
absolut. Ich wurde auch... Ich habe mich ja generell nicht so auf die Karte gefreut, aber im Nachhinein war das nicht rechtens. Die waren beide, auch das Event, die Promotion, die ich nicht gesehen hatte vorher, die haben mich ganz gut gehypt. Und als es dann losging, war es eben auch einfach klasse. Der Jimmy Manua Blachowicz Kampf, super.
Also wie gesagt, klar, Trilogie würde sich jetzt anbieten. Beide haben auch per Decision gewonnen, glaube ich. Ich glaube, Manua hatte damals auch per Decision bloß gewonnen. Ne?
Mhm.
Glaub schon.
Ja.
Also ja, klar, würde sich anbieten.
Ich würde auch sagen, dritter Kampf, ja, klar, sicher, safe.
Jetzt muss man halt erstmal gucken, wie es weitergeht überhaupt jetzt im nächsten Kampf und im
übernächsten. Ja, ist die Frage jetzt auch, wo Blachowicz jetzt landet und was auf ihn wartet, ne?
Der auf jeden Fall erstmal in den Top 10, ne? Ich glaube, der war auf 11 zuvor.
Ja, 11 und 4. Also ja. Blachowicz hatte die da wirklich was zu gewinnen, Manua nicht so wirklich viel. Er konnte halt durch einen K.O.
Also die werden sich jetzt im Ranking wohl ein bisschen annähern, die beiden.
Ja, die werden jetzt beide so auf 7, 8, ne? So, da die Ecke. 6, 7, 8.
Ja, vermutlich, ja. Also, ja. Blachowicz könnte ich mir jetzt gut vorstellen gegen OSP zum Beispiel.
Oh ja, das wäre was. Ich schaue mal kurz die Rekorde, die Rankings.
OSP ist auf 6.
Die Rankings sind aber leider noch nicht geupdatet, sehe ich gerade.
Nee.
Ja, das ist noch nicht schlimm.
Ich suche aber gerade irgendeinen, der ist...
Also Gustafsson und Özdemir 1 und 2, Teixeira ist dann die 3.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit gegen Teixeira.
Latifi, der ist weiter Dings, oben. Ne?
Es ist gerade Teixeira versus Özdemir geplant. Bei der UFC 224.
Ja, auch nett, sag ich mal. Ja. Zwei Striker, ne? Wird halt immer spektakulär.
Mhm. Habt ihr gesehen? 225. Joel
Was Romero gerade?
Gegen Dings.
Whittaker?
Genau.
Mhm. Ja. Ja gut, aber das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen, oder? Kann das sein?
Echt?
Ja, naja, also das war ja klar, dass das passiert, ne?
Ja. Ja, aber es wird halt angekündigt, deshalb dachte ich
nicht. Ja, ja. Wann ist der?
Im Juni.
Juni, ja gut, das ist noch ein Stück.
Mhm.
Bis das kommt.
Ja, aber wie gesagt, Manua wird jetzt wohl auf 6 oder 7 fallen.
Ja, mhm. Der geht hinter. Wobei sein Pro hat doch auch verloren jetzt, ne?
Gegen Latifi, ja. Das war doch dieser Standing Guillotine.
Ach genau, gegen Latifi, richtig.
Ja.
Ja, gut, da fallen die runter. Manua wird dann wahrscheinlich hinter Rua kommen, oder?
Kann das? Na, dahinter, ich weiß nicht. Also ich denke, dass er sich da.
Vorne?
Ich denke, dass er sich zwischen Latifi und OSP einordnen wird. Also ein Rank 1 runter quasi.
Ach, gut,
vielleicht auch 2 zwischen OSP
ja,
und
sagen, Rua. Ich würde sagen, da ist er ein, ne? Und Blachowicz kommt dann wahrscheinlich
nur so auf 8 oder so, denke ich mal. Also für beide wäre dann OSP eine Option, ne?
Also Blachowicz wird wahrscheinlich jetzt über Manua kommen, oder nicht?
Na, das glaube ich nicht.
Ja, aber so machen die das ja.
Die also wenn die Nummer 11 die Nummer 4 besiegt, ist natürlich klar, rutscht dann die 4 ein bisschen ab und die 11 geht ein bisschen hoch, aber dass dann die 11 direkt mit einem Schlag die 4 überholt, kann
ich
mir fast nicht
vorstellen. Ja, ich sage ja nicht, dass er die 4 ersetzt, sondern...
Nee, ist schon klar, aber dass er dann vor Manua landet, also...
Na, ich glaube schon. Ich glaube schon, der landet vor Manua. Aber wir werden sehen.
Ne? Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, für beide würde sich aber OSP anbieten. Würde ich auch ganz gerne sehen, eigentlich.
Ja, ich sehe OSP sowieso immer gern.
Ja, OSP gegen Manua wäre ja vielleicht was, beide jetzt mit einer Niederlage im Rücken oder sogar mit 2 Niederlagen. Also Manua zumindest mit 2 Niederlagen.
Das wäre was, ja.
Und Blachowicz jetzt als Aufsteiger gegen den anderen Aufsteiger Latifi?
Ja.
Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, Latifi ist vielleicht noch ein Stück drüber, ne?
Ich weiß gar nicht, ist der auf 4 oder auf 5, ne?
Ja, der ist irgendwo da in der Ecke, aber Latifi hat nun mal OSP besiegt, ne? Da kommt, glaube ich, Blachowicz noch nicht dran an Latifi, oder? Ja, ich bin nicht sicher. Das ist jetzt auch das Ding, ne? Cormier ist weg.
Ja.
Gustafsson, wenn Rockhold noch da reinkommt, ist die Frage.
Da kommt ja, gut, aber Spannung rein.
Ja. Ja, also da sind ein paar spannende Ansetzungen da, die da noch im Raum stehen. Ne?
Aber es sieht, ich weiß nicht, also Bisping, Rockhold könnte passieren, ne?
Könnte passieren, ja.
Was, im Halbschwer?
Nee, Mittelgewicht, denke ich mal.
Also Halbschwer wurde ja vorgeschlagen. Rockhold will, glaube ich, nicht mehr zurück ins Mittelgewicht.
Aber will Bisping ins Halbschwer?
Ja, gut, ich glaube schon. Also hat er nicht gesagt...
Für den letzten Kampf, gut, könnte... Ja.
Da hätte er nicht mehr so einen riesen Cut, zumindest.
Ja. Sollen wir zum Main Event kommen?
Ja.
Also Main Event Fabricio Werdum versus Alexander Volkov. Nummer 3 oder Platz 3 gegen Platz 8.
Genau.
Ich hab gar nicht mehr unsere Predictions im Kopf.
Also ich hatte fast recht. Werdum Flying Knee, erste Runde knockt Volkov aus. Das Knie hat er auch geworfen, aber es hat nicht ganz gereicht bis zum Kinn in 7 Meter Höhe.
Also ich habe die...
Also knapp. Und dann war natürlich klar, also wenn er das Flying Knee nicht landet, wird er in der 4. Runde ausgenockt.
Das ja, ja, genau, das ist eine logische Schlussfolgerung.
Ja, ja, also das.
Ja, das war auch das war abzusehen, ne, ja.
Ja, naja, na, ja, ich wusste nicht wirklich viel über Volkov und Verdum ist nun mal sehr gut. Ich wusste aber nicht, was da passiert, deswegen habe ich die Prediction nicht wirklich ernst genommen. Und das
Interessante ist, bei Volkov ist es scheinbar nicht der erste Kampf, wo man am Anfang denkt, oh, jeder verliert und dann aus dem Nichts heraus.
Gegen Struve war das auch schon so, ne?
Genau.
Der hat doch Struve auch ausgenockt.
Genau.
Ja, der hat sehr gute Ausdauer. Ja. Muss man mal sagen.
Ja, ja. Dafür, ja, also ich habe jetzt die Predictions auch nicht mehr im Kopf. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich auf Verdum getippt habe, wahrscheinlich.
Ja.
Ja, ja, du, wir beide hatten Verdum, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was Carsten gesagt hat. Irgendeiner sagte, wobei, Remo, ich glaube, du hast, vielleicht hast du sogar Volkov gesagt.
Ich höre mir,
irgendeiner von uns hat Volkov gesagt.
Ich höre mir nachher die Episode an, wenn ihr in WhatsApp mich angeben hört, dann wisst ihr, ich war's. Wenn ich nichts im WhatsApp schreibe, dann wisst ihr, es war doch richtig.
Du sagst falsch. Naja, also schlimmer als meine Prediction wird's wohl nicht werden. Aber ja, aber der Kampf war ja auch ganz gut.
Ja.
War wirklich ganz gut. Ich ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was passiert denn jetzt mit Verdum. Das ist schon.
Ja, gut, ich weiß nicht. Also ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass er eine riesen Niederlagenserie hinter sich hat oder so.
Ja, aber ich meine, schaut mal, wir hatten letzten Kampf drüber philosophiert, letzte Folge drüber philosophiert, was passiert mit Arlovski, der jetzt aufgestiegen ist. Verdum ist abgestiegen.
Ja, Verdum Arlovski wäre perfekt. Also es weil die haben schon mal gekämpft und Arlovski hat gewonnen. Ja, und da gab es nie ein Rematch. Und das ist ewig her.
Ja. Also,
das wäre perfekt.
Ich denke mal, Verdum ist jetzt ein paar Plätze abgestiegen.
Ja.
Arlovskis Kampf ist auch nicht lange her. Das heißt, beide haben ungefähr gleich viel Zeit.
Ja, ja. Ich würde auch sagen, das ist der Kampf, den man machen sollte. Für Verdum. Aber naja, also für mich, ich weiß nicht. Das hat so. Diese Niederlage jetzt hat erzeugt bei mir so das Gefühl vom Anfang, vom Ende. Für Verdum.
Also ich, Verdum finde ich ist immer irgendwie so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Ich weiß immer nicht so richtig im Vorfeld, was er für eine Leistung. Du hast manchmal siehst du Leistung von dem wie gegen Cain Velasquez, wo es gar keine Luft nach oben mehr gibt. Das war ja wirklich also High Level. Und dann verliert er gegen Volkov zum Beispiel.
Ja, aber wann war denn der Kampf gegen Velasquez?
Ja, naja, also.
Gegen Cain, das ist nicht so lang, ja, im Sommer 2015.
Das ist jetzt die Frage, ob Verdum schlecht war oder Volkov einfach nur so. Glück sehr hat. Gut.
Ja, weiß nicht. Er ist halt immer
also Volkov ist ja auch nicht schlecht am Boden, ne?
Nee, bringt eine Leistung. Ja gut, aber Verdum ist natürlich. Ich glaube, es gibt keinen Schwergewichtler, der besser am Boden ist als Verdum zurzeit.
Das ist klar, ich will nur.
Aber hier, wie heißt der? Da, Daniel Cormier.
Was mit Kombi?
Ja, gut.
Also wenn das schon als Schwergewichtler zählt.
Ja, aber der ist auch nicht besser am Boden, glaube ich. Ist halt ein Ringer, ne? Verdum ist halt Brazilian Jiu-Jitsu, wahrscheinlich 20. Dan Black Belt oder so. Also,
wow, Volkov hat ganz schön viele Kämpfe. 36 Stück. Der ist doch gar nicht so alt, ne? 29.
Ja. Der hat noch, der hat noch 20 Jahre Heavyweight vor sich.
Ja, der ist jetzt schon ein Veteran.
Wie gesagt,
drei Submissions hat er in seiner
Karriere gesammelt. Verdum ist wahrscheinlich, ich glaube, Second oder Third Degree, wahrscheinlich Black Belt schon. Also ich glaube, der ist schon wirklich der Beste am Boden, so insgesamt.
Ja.
Also
Verdum, Verdum ist auch dafür bekannt, dass er gut am Boden ist.
Ich meine, wer Fedor submitted und Cain Velasquez submitted,
Ja, ich denke auch.
Da bleiben keine Fragen offen.
Ist nicht. Hat man ja auch gesehen, dieses Mal wieder, auch in dem Kampf, wie wahnsinnig gut er ist. Er hat ja einmal sich auf den Rücken bewegt, in so einer ganz, ganz besonderen Art und Weise. Ich weiß nicht, welche Runde das war, aber
Verdum ist halt immer für einen Sieg gegen die Nummer 1 gut. Irgendwie liegt es immer in der Luft auch bei ihm. Der kratzt immer so ein bisschen an den ja, eigentlich immer so am Titelkampf kratzt er so ein bisschen. Klar, hat er einmal gewonnen gegen Velasquez und so und hat ihn aber sofort wieder verloren gegen Stipe. Aber immer, wenn du den Eindruck hast, jetzt ist er wieder reif, jetzt kann er wieder einen Title-Shot kriegen, dann kommt jetzt sowas wie gegen Volkov. Wobei man nicht mal sagen kann, großartig, dass er jetzt besonders schlecht war, weil du mal Volkov war eben auch einfach gut, ne? Muss man zugeben.
Ja. Ja, naja, also die Niederlagen von Verdum, die häufen sich jetzt aber in den letzten
ja, gut.
Drei Siege.
Ja. Ja, okay, also ich mit Relativieren ist halt immer so eine Sache, aber gut, dieser Knockout gegen Miocic, okay, da war er eben echt unvorsichtig, ne? Und aber diese Punktniederlage gegen Overeem, diese Majority Decision, das die habe ich ja gesehen, die war ja echt, ja. Also zumindest kontrovers, das hätte man auch andersrum werten können.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Da hätte sich auch niemand beschweren können, wenn Verdum die Entscheidung hätte zugesprochen gekriegt.
Ja, ich weiß nicht, du. Also.
Ja, Verdum ist halt auch schon 40, nicht? Der ist halt auch schon wirklich ewig dabei, ne?
Ja, für mich ist das so, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie im Gefühl, ne? Das ist so eine Bisping-Situation.
Das halt das langsam,
fängt
an, langsam.
Das fängt jetzt an, schlimm zu werden.
Ich habe den Eindruck, dass es an der Motivation ein bisschen hapert.
Die Fassade bröckelt halt, weißt
du? Kommt mir ein bisschen nicht so motiviert vor, irgendwie, Verdum.
Ja, ich weiß nicht.
Mal gucken, was er verdient.
Okay, also Verdum wäre ja jetzt direkt mit einem Sieg, wäre ja jetzt wieder ganz, ganz oben gewesen. Ne?
Ah ja,
also
klar.
Ich glaube schon, dass der immer ganz motiviert war.
Ich meine, gut, gegen Volkov, er hat 340.000 bekommen.
Ja.
Gegen Taibura hat er aber 440.000 bekommen. 100.000 mehr.
Das ist mehr.
Okay, er hat aber auch 125.000 Win-Bonus.
Das ist stattlich.
Alter Vater.
Ui.
Okay, darum hat er auch 100.000 mehr bekommen, ne?
Naja, gut, wir haben
uns selbst gewettet.
Was denkt ihr? Was denkt ihr, Volkov? Was steht jetzt für ihn an? Also, Nugano ist ja jetzt schon.
Gute Frage.
Nugano also, Volkov wird jetzt in die Top 5 kommen, nehme ich an.
Also, Nugano und Lewis, glaube ich.
Ja, Nugano ist belegt, wollte ich gerade sagen.
Overeem. Ich würde ihn gerne gegen Overeem sehen.
Overeem ist belegt gegen Curtis Blaydes.
Ja, stimmt. Ich meine überhaupt jetzt mittelfristig, ja. Nicht als nächstes zwangsläufig, aber. Okay.
Also, die gesamte Top 5 ist eigentlich belegt. Außer markant, aber ich glaube, der wird jetzt gekickt.
Ja, ich glaube, Volkov ist auch Vorhand jetzt bei den neuen Rankings. Weiß nicht, ob der dann überhaupt Interesse hat an einem Handkampf. Also vor dem Kampf gestern war er direkt hinter Hand, glaube ich. Und genau. Da wird dann jetzt wohl überholen und weiß nicht, ob das sinnvoll wäre
für Volkov. Ist aber echt so, die ganze Top 5 ist belegt im Heavyweight. Stipe gegen DC, Overeem gegen Curtis und Derrick Lewis gegen Nugano.
Das stimmt.
Ja.
Oh, gegen wen kämpft Tai Tuivasa demnächst?
Puh. Ach, da war doch was.
Gell, da war doch was.
War da nicht? War nicht sogar.
Tai Tuivasa.
War da nicht sogar?
Also egal gegen wen er kämpft, da freue ich mich auf jeden
Fall. Taibura, oder? Kann das?
War das nicht sogar Arlovski?
Ich glaube.
Ah, Tempora. Ja, tatsächlich. UFC 225, Tai Tuivasa gegen Andrei Arlovski.
Boah, Hammer.
Ach so. Das ist interessant. Das macht natürlich für Verdum dann unter Umständen das Ganze auch kaputt.
Also, ich habe das Gefühl, das geht für Arlovski nicht gut aus.
Das Gefühl habe ich auch. Bei Tai Tuivasa ist das aber auch. Ich weiß nicht. Ne?
Man muss der kann halt austeilen, kann aber eben auch einstecken, Tuivasa, ne?
Ja.
Ja, man muss gucken, ob der da.
Tuivasa finde also, ich halt. Ich bin da schon ein bisschen halt echt spannend.
Auf dem Zug, ja. Mit all seinen neuen Knockouts, ne? Oder irgendwie
ja,
so.
Ja, aber ich meine ganz ehrlich, 225k, das ist auch nicht schlecht. Ich meine, Overeem gegen Blaydes. Rashid Evans oder Evans gegen Anthony Smith.
Rashad Evans, ach hey.
Arlovski gegen Tuivasa. Und halt CM Punk versus, was war das nochmal? Thomas Bernd Dietrich?
Richtig, genau.
Dietrich?
Ja.
Genau, ja, der. CM Punk versus TBD.
Ja, gut, das wird demnächst noch ersetzt durch Artem Lobov. Mach dir keine Gedanken.
Also ich habe ja den CM Punk Kampf gesehen, ne?
Ja, das war natürlich,
ich muss sagen,
kompletter Furz. Also
Mickey Gall ist halt auch ein Killer.
Ja, aber CM Punk ist,
und der Kampf war überhaupt nicht
CM Punk im Stehen. CM Punk ist sozusagen in Mickey Gall reingerannt, förmlich.
Ja, das war schon nicht sehr gut.
Er war ein bisschen wie so ein kleines Kind am ersten Schultag, halt so übermotiviert, so ja. Jetzt mache ich meine Hausaufgaben
also,
und so.
Aber
und
ich
so
weiß jetzt nicht, ob der, also möglicherweise ist er ja ein guter Striker. Wer weiß? Also,
wir haben na, also nee, ich denke, wenn dann ist er ein guter Ringer, also weil ja. Er hat zwar Profi gewrestelt, aber die müssen da auch was können. Ne? So ist es jetzt nicht. Und gut, Ground Game war natürlich nichts. Ich meine, ganz ehrlich, 2 Jahre Vorbereitung und dann so eine Performance
sagen.
Gegen Mickey Gall ist halt ein Witz.
Aber wer hat dann ernsthaft was anderes erwartet? Guck mal, Mickey Gall, viele denken immer, der ist ein absoluter Newbie. Du darfst aber nicht vergessen, dass alle, die überhaupt dort landen in der UFC, ihr Leben lang schon Kampfsport betreiben.
Ja.
Also du kannst nicht als CM Punk oder egal als wer, du kannst nicht denken, dass du 20 Jahre Kampfsporterfahrung, die alle voraus haben dort, einfach so mal droppen kannst mit 2 Jahren Vorbereitung. Das funktioniert eben nicht.
Ja, das ist schon kein gutes Matchup gewesen. Nicht besonders einfach für CM Punk. Du gibst ihm halt einen Killer mit 2 Jahren Vorbereitung am Boden. Klar, ja, dass er am Boden dominiert wird, so, ne?
CM Punk hätte überhaupt nichts zu suchen gehabt, finde ich, in der UFC. Auch für sich selbst finde ich, dass er überhaupt eine Chance hat oder den UFC, hätte er wirklich erst mal ein paar Amateurfights machen sollen,
ja.
in niedrigeren Ligen irgendwo, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, überhaupt erst mal auf dem Level.
Also, ja, das stimmt natürlich, aber da ging's um Geld.
Natürlich ging es um Geld, klar ging es um Geld, aber
er hat 500.000 bekommen für den Kampf.
Ja, aber unabhängig von dem Geld, was er dafür bekommen hat, ich hatte schon den Eindruck, dass er das schon ernst genommen hat. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er da Bock drauf hat. Jetzt unabhängig von der Gage natürlich.
Er hat es ernst genommen, aber er hat sich selber komplett überschätzt.
Ja, aber, ich will ihn ja auch eigentlich nur so ein bisschen in Schutz nehmen.
Wollen wir über CM Punk reden, wenn er seinen Kampf hatte?
Ich glaube, dann redet keiner mehr über ihn.
Oder dann sagen wir lieber, wenn sein Gegner bekannt gegeben wurde.
Ja.
Habt ihr noch ein Thema, was ihr sprechen möchtet? Wenn nicht, würde ich sagen.
Oh, nö. Nee. Also ich glaube, was ist die nächste Veranstaltung? 2023?
Ja, 2 Wochen.
Der können wir uns dann am nächsten Sonntag widmen.
Nächste Woche gibt es die Predictions. Ich schreibe sie mir, wir schreiben sie uns dann nochmal lieber im WhatsApp auf, dann.
Was war aber denn so in der Gerüchteküche? Gibt's da irgendwas?
Ja, gibt's doch. Darren Till, Jorge Masvidal oder Darren Till, Wonderboy Thompson. Steht da beides im Raum irgendwie?
Ja. Also, ja,
ich weiß nicht. Also
Leon Edwards hat Darren Till herausgefordert. Darren Till will Masvidal und UFC will Darren Till gegen Stephen Thompson. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass die UFC erkennt, ich sag mal, das Potenzial eines Darren Till. Er kommt ja aus Liverpool. Und das finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr gut, dass die UFC ein Event in Liverpool veranstaltet mit dem Lokalmatador Darren Till.
Ich bin ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, dass die UFC 2 Veranstaltungen in so kurzem Zeitraum in England
und keine einzige in Deutschland seit 2016.
Aber die Engländer, die sind ja auch gute, die sind hooked, was MMA angeht.
Natürlich.
Ja.
Da gibt's eine größere Crowd als hier.
Dort hat MMA halt auch ein anderes Standing als hier, ne? Hier ist es halt immer noch so ein bisschen mit Vorurteilen behaftet.
Ja, aber das liegt auch daran, dass Bärnackelkämpfe zur Geschichte Englands gehören. Ist einfach so.
Ja gut,
MMA ist auch kein Bärnackelkampf. Die sind ja auch ganz gut repräsentiert in der UFC.
So stimmt.
Die Engländer. Ich meine, von Anfang an mit Michael Bisping etc.
Ich meine, wir haben einen Deutsch-Afghan, einen deutsch-polnischen Jamaikaner.
Ich meine, auch Conor McGregor gehört in gewisser Weise dazu.
Na, Conor McGregor ist Ire.
Ich glaube halt...
Ja, schon, aber die Iren und die Engländer sind sich nicht ganz fremd. Also...
Ich, ich, Ich glaube,
ja, natürlich, aber guck mal, ganz kurz nur, ich schmück mich jetzt auch nicht mit Francis Ngannou, nur weil ich am Elsass lebe und Deutschland mit Frankreich befreundet ist.
Ja, aber die Iren und die Briten haben eine viel engere Verbindung als die Franzosen und die Deutschen.
Ja, gut.
Allein, dass sie dieselbe Sprache sprechen. Das ist ganz klar, dass die auch die Iren so ein bisschen als ihre eigenen ansehen. Klar, die haben ihre Streitigkeiten, aber gut. Iren und Engländer sind also nicht.
Das endet wieder in einer
Situation. Wir schließen ab für heute, oder?
Ja.
Ich glaub halt auch, dass, um das in Deutschland richtig populär zu machen, so wie es halt in anderen Ländern schon ist, brauchst du eben irgendwie, also egal welche Sportart jetzt, brauchst du in Deutschland irgendwie immer hier ein Zugpferd, so wie Schumacher mit der Formel 1. Wir hatten Formel 1 geguckt, ja, vor Schumacher in Deutschland. So wie Tennis mit Graf und Becker. Da gibt's etliche Beispiele. Ne? Und genau. wenn du einen Deutschen hättest, der auf einem Niveau ist, also auf einem Weltklasse-Niveau sportlich und sich eben auch noch verkaufen kann, so wie McGregor beispielsweise, ja. ich glaube, dann würde das hier rasend schnell gehen, dass das hier auch permanent im Free-TV landete.
Ganz klar. Aber gut, ich würde sagen, wir
verlagern
die Diskussion auf nächstes Mal. Unsere Diskussion heute hat echt mega viel Zeit gefressen. Die sind Clinches.
Ich kann euch aber sagen, was nicht hilft, nämlich mit einer Jamaika-Flagge rauszulaufen.
Ja.
Das hilft nicht für MMA Deutschland.
Das hilft nicht, nee, auf gar keinen Fall. Einfach, nee. Also naja, sorry, egal. Sorry, ganz ehrlich.
No hate.
Die Aktion war in meinen Augen einfach nur, ja, dumm. Unnötig.
Ich find's auch echt.
Und ich weiß nicht, falls es jemand anders sieht, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Falls jemand meint, hey, voll cool, dass Peter Sobotta voll ohne Zusammenhang mit einer jamaikanischen Flagge rumläuft. Total cool und so. Sag mal Bescheid, warum. Ich fand's dumm. Ich bin ehrlich.
Also wenn er wirklich nichts mit Jamaika zu tun hat.
Gar nichts, außer dass er gern Reggae hört.
Dann ist das halt wirklich, das finde ich dann auch eigentlich,
ja.
Das ist kacke. Ja, also das gefällt mir nicht. Aber,
ja, so bringst du halt MMA in Deutschland nicht weiter. Das fuck.
Ja, ebenso. Das ist das Ding.
Das stimmt. Also dann, ich würde sagen, eure Abschlussworte? Genau, abonniert MMA auf Deutsch auf YouTube.
Genau, mach das.
Jo. Und dann schauen wir mal, wie es mit Peter Sobotta weitergeht und unter welcher Flagge er als nächstes einläuft.
Ja, wer weiß, vielleicht mit der, weiß nicht.
Bahamas, möglicherweise.
Trinidad und Tobago.
Ja,
Nordkorea.
Ja anbieten, ne?
Sagen wir, Nordkorea wäre doch mal was. Er wird der deutsche, also wie heißt der? Dennis Rodman oder so, ne?
Dennis Rodman, ja genau, der hat ja bei Kim Jong-un.
Ja. Aber gut, das ist Politik, damit haben wir nichts am Hut. Jo, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dahin.